Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Morning Geeks Podcasts. Und zwar ist das hier unsere 100. Folge. Und dementsprechend gibt es natürlich ein Jubiläums-Special. Dafür haben wir uns besondere Gäste dazugeholt. Wer das ist, das erfahrt ihr gleich. Und die Folge ist auch zweiteilig. Das bedeutet, die erste Hälfte des Podcasts erscheint auf unserem Kanal hier und die zweite Hälfte, die wir aufgenommen haben mit den anderen beiden Jungs, die erscheint auf deren Podcast. Und deswegen empfehlen wir euch unbedingt, beide Folgen ganz genau anzuhören. Ich kann euch schon mal sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Bei uns geht es eher um ja, das allgemeine Läufergeschehen, vor allem in Bezug auf die beiden, weil die super spannende Geschichten zu erzählen haben. Und im zweiten Teil, den wir für deren Podcast aufgenommen haben, machen wir ein sehr spannendes Spiel. A oder B nennt sich das, wo wir vor schwierige Entscheidungen gestellt wurden. Und hinten raus machen wir noch so ein kleines Läuferquiz, wo Fritz und ich gegen die beiden Jungs des Überlaufen-Podcasts antreten werden. Also zieht euch unbedingt das ganze Special rein. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich glaube, wir nehmen gerade die professionellste Podcast-Folge auf unseres Lebens.
Ich glaube, wir haben auch noch nie so eine Folge so lange vorbereitet. Ich glaube, wir sind vor anderthalb Stunden fast vom Dauerlauf wiedergekommen.
Das glaube ich jetzt auch nicht.
Wir waren vor anderthalb Stunden waren wir noch, da haben wir Pinkelpause gemacht, stimmt. Ja, okay. Also es ist über eine Stunde her, dass wir wiedergekommen sind und
Flo war extra nicht mitlaufen, hat alle Lichter hier aufgebaut,
genau deswegen.
Hat die Kamera angeschlossen. Wir sitzen hier quasi in unserem Podcast-Studio.
Gut, er hat mit Laura noch einen Kaffee getrunken nebenher.
Ja, er hat Laura einen Kaffee getrunken.
Aber ich glaube trotzdem, eine sehr krass vorbereitete Folge, haben bestimmt 20 Minuten rein investiert.
Und woran liegt das, dass wir so eine professionelle Vorbereitung gebraucht haben?
Ja, wir haben ganz besondere Gäste mit einem ganz professionellen Podcast. Und gegen diesen Podcast nicht abzustinken, haben wir uns endlich mal vorbereitet. Nein, wie stellen wir euch vor? Sollen wir euch gleich als mit eurem Podcast-Namen vorstellen oder doch mit euren Läufernamen? Also wir haben internationalen Besuch aus Österreich mit dem Tobi Rattinger und dem Raffi Palic, die jetzt mal kurz sich vorstellen können und auch natürlich direkt ihren Podcast erwähnen können, damit ich hier nichts falsch sage. Ich glaube, der Podcast heißt Überlaufen.
Exakt.
Und genau. Er ist nicht kopiert vom Auslaufen, haben Sie mir auf jeden Fall versichert.
Kennt ihr Auslaufen?
Ja, wir kennen Auslaufen, sind aber die größeren Fans für euch am Podcast. Das war tatsächlich der letzte Gedanke, den wir gehabt haben, wie wir den Podcast-Namen fertig gemacht haben. Da habe ich den Tobi angerufen und gesagt, jetzt haben wir den Namen, aber in Deutschland gibt es einen Podcast, der heißt Auslaufen. Und er hat sofort gesagt, ja, aber jetzt gibt es keinen Zurück mehr.
Ja, jetzt müssen wir durchziehen. Woher kommt der Name? Wie kamt ihr auf den?
Boah, es war eigentlich die schwierigste Geburt oder die schwierigste Teilgeburt vom ganzen Podcast. Und ich kann sagen, dass der finale Name eigentlich bei der Afterglow-Party von meinem Olympia-Teilnahme vorgekommen ist, da habe ich alle
kurz
Leute
nochmal nebenbei erwähnt, dass man bei Olympia war.
Es war wirklich so, ich habe alle eingeladen, dann in der WhatsApp-Gruppe bei einer Abstimmung teilzunehmen über Vorschläge, die wir vorbereitet haben, weil der Tobi hat zu dem Zeitpunkt nicht zur Feier kommen können und dieser Name war nicht Teil der Auswahl und irgendwie war kein Name so richtig fetzig und hat eingeschlagen, aber ein Gast bei dieser Feier hat dann eingebracht den Titel Überläufer und der war uns dann doch irgendwie fast zu hochmütig und dann haben wir den abgeschliffen und dann ist Überlaufen draus geworden.
Aber Überläufer bleibt, weil die Community, also jeder, der horcht, ist quasi für uns der Überläufer und so bleibt das auch ein bisschen drinnen.
meine erste Assoziation war bei dem Namen ja eher, dass es was mit Hindernis zu tun hätte, weil man eben da die Hindernisse überläuft. Aber
genau, das auch dazu, ne?
Das ist das Schöne, dass es wahrscheinlich 3 oder 4 Facetten hat. Das Überlaufen von Hindernissen, dass es Überlaufen im Allgemeinen geht und natürlich, dass wir Profis sind. Das heißt, es geht in gewisser Weise natürlich schon um den Anklang des nicht nur Laufen, sondern man ist halt irgendwas Besonderes oder versucht, was Besonderes darzustellen, sagen wir es mal so.
Ja, das ist wirklich, hat mehr Ebenen als unser Name. Ihr könnt jetzt ganz ehrlich sein, wie findet ihr den Namen Running Gags? Hätten wir ihn ändern sollen vor 3 Jahren?
Ihr seid lustiger wie euer Name. So.
Ja, ja. Danke. Nee, weil ich glaube, ja, wir hatten schon mal die anderen Diskussionen wegen des Namens auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir das mal im Podcast erwähnt haben.
Auf jeden Fall kommen wir jedes Mal wieder zu dem Schluss, es ist zu spät, den Namen nochmal zu ändern. Ja. Und jedes Mal sagen wir, ach, vor einem Jahr hätte man es doch machen können. Aber ich glaube, mittlerweile ist der Zug echt abgefahren.
Ja, und ihr seid ja eine Marke, muss man fairerweise sagen. Ihr habt ja Podcast, ihr habt YouTube-Channel,
das stimmt.
Ihr habt ja Merchandise-Artikel mittlerweile. Also alle, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, bitte auf eurem Shop kaufen oder so.
Der Flo will noch Pakete verschicken unbedingt
vor Weihnachten. Dafür ist jetzt zu spät.
Aber ich finde es ja krass, andere Marken schaffen es ja auch. Also so Ministry hat es ja auch geschafft, sich mit einem anderen Namen.
Ja, man hat auch immer viel Angst vorm Umbranding und man denkt sich so, man gewöhnt sich nie dran und nach einem halben Jahr.
So, jetzt machen wir unser Umbranding. Wir machen Rebranding.
Aber bevor wir jetzt abschweifen, vielleicht sollten wir die beiden jetzt nochmal richtiger vorstellen.
Wir wollten dir nochmal sagen, cooler Name erstmal. Wirklich, ich finde wirklich.
Danke.
Ja. Da hat es sich gelohnt, sich Gedanken zu machen, auf jeden Fall. Auch das Logo finde ich fast noch
ja, aber zum Logo, cooler. Zum Logo muss ich noch einiges dazu sagen. Also mein Bruder hat das Logo umgesetzt und der Raffi
Dein Bruder
ist
zur, war das?
Der Raffi Wahnsinn. Ist zur mühsamsten Person auf der ganzen Welt geworden. Also wie oft der da irgendwas anders haben wollte. Mein Bruder hat mich dann schon separat angerufen und hat gesagt, ich muss dem Raffi mal sagen, er muss aber vom Gas her. Es gibt in Summe, glaube ich, über 200 Entwürfe von dem Logo, bis wir dann bei dem waren. Da ist es um Sachen gegangen, wie das L vom Überlaufen ist 1 Millimeter zu oben, zu weit oben oder zu weit unten. Oder die Farbe, der Verlauf sollte eher ein bisschen weiter von Mitte oben links nach Mitte oben rechts gehen. Um solche Sachen ist es gegangen. Aber auch da würde man sagen, im Nachhinein, ja, hat sich, glaube ich, ausgezahlt.
Das erinnert mich voll an Jan, als wir beim Running Gags Logo das auch mal ein bisschen geändert hatten mit der Bahn, wo er auch irgendwann mal gemeint hat, dass irgendwas asymmetrisch war und von uns hat es irgendwie keiner gesehen und Jan so, Jungs, seht ihr das nicht? Das passt nicht.
Aber da kommt wahrscheinlich bei Raffi auch ein bisschen raus, oder so habe ich ihn zumindest kennengelernt, als sehr genauen Menschen. Vielleicht kann man da eine Analogie dazu finden.
Ja, vielleicht ist es so, also ich habe da schon den Anspruch gehabt, dass das dann halt auch wirklich passt, wenn wir das halt rausbringen. Und zwischenzeitlich war es aber so, irgendwann muss man halt auch fertig werden und dann bin ich überhaupt größenwahnsinnig geworden und habe gesagt, na gut, schau dir das erste Logo von Google an und die haben das auch alle 5 Jahre neu gebrandet irgendwie und dann war das halt immer so ein Schritt in die neueste Grafikdesign-Mode oder keine Ahnung, wie man das nennt und so war der Gedanke von mir zu sagen, okay, es ist noch nicht 100% das, was ich mir vorgestellt habe, wir machen das aber jetzt fertig und vielleicht schaut es halt in 2 oder 3 Jahren dann ein bisschen anders aus. Und wir haben ja, oder ich habe ja ein Logo zum Promoten von unserem Podcast dann in einer anderen Farbgebung einmal auf Instagram in der Story reingeben und da war gleich eine unglaubliche Resonanz, dass die Farbgebung von der anderen Variante fast noch besser wäre.
Sagt das ja nicht, mein Bruder, weil mein Bruder das hört, der zuckt aus.
Also, der zuckt aus.
Wir haben schon, würdet ihr sagen, euer Podcast ist auf Deutsch oder auf Österreichisch?
Ja, eindeutig. Also das ist österreichisch.
Ja, sicher. Okay.
Ja. Aber gibt ihr euch nicht ein bisschen Mühe, dass ihr auch ein bisschen normaler redet?
Das haben wir in die Vorgespräche schon thematisiert, wie wir das machen. Und wir sind ja beide, wir haben ja einen ganz unterschiedlichen Dialekt. Auch der Österreicher wird das hören, für euch wird das, weiß nicht, ob das für euch auch so eklatant ist, schon wahrscheinlich.
Ja.
Ich finde, der Bayerisch und Österreichisch klingt schon gleich.
Ja, geh, bitte, Fritz.
Ja, geh, bitte.
Aber wir haben das schon auch thematisiert im Vorfeld, wie wir da dann, aber wir sind schnell auf den Schluss gekommen, dass es gar keinen Sinn macht, wenn wir Hochdeutsch reden. Das kennen wir beide nicht. Also ich glaube sogar noch weniger wie der Raffi. Und das ist nicht authentisch und das passt nicht. Deswegen ganz klar Österreichisch.
Wo kommt denn ihr jeweils ursprünglich her? Wie kann man denn eure Dialekte einordnen?
Also ich bin Ostösterreicher oder wie jeder andere sagt, der nicht aus dem Burgenland ist, Westungar. Also ich bin vom Neusiedlersee, das ist eine Stunde südlich von Wien.
Hey, da war ich schon mal am Neusiedlersee.
Ja, du warst in Rust, hast du mir erzählt, glaube ich, in Dulstrom.
Das habe ich erzählt mal. Ich war da, wo ganz viele Beachvolleyballfelder waren, an diesem Schwimmbad.
Ja, schön genau. Da. Ja, ja, hat es dir gefallen?
Ja, ja,
freilich. Ja, das kannst du dann noch, kannst du dann noch Ungarisch? Stadt.
Zu meiner Schande muss ich sagen, ich kann kein Ungarisch. Meine Mutter kann es, weil meine, also die Mutterseite von mir, beziehungsweise eigentlich schon die Großmutter, die allerdings auch nicht mehr lebt, aus Ungarn ursprünglich gekommen ist. Und damals war das nicht so en vogue wie heute, oder man würde sagen, auch nicht so gern gesehen, dass man dann in der Muttersprache dann weiterspricht, sondern man hat die Sprache über die nächste Generation aufgegeben und hat das fast, ja, hart gesagt, könnte man sagen, fast verleugnet. Aber das war ja, eigentlich eine Unart, könnte man heute sagen, weil die Sprache ist eigentlich für der einen zur nächsten Generation einfach verloren gegangen und das ist unglaublich schade. Ich wünschte, ich könnte es.
Spannend. Ja, spannend, man jetzt auf jeden Fall. In die Geografie und in die Geschichte jetzt
Geschichten erzählen. Ne? Aber Geocacher Fritz, wird's bei einem Raffi daheim, wird's erkennen, wo das wäre.
Ja, ich würde auf jeden Bild Fall erkennen, ob es dann in Österreich, ich würde wahrscheinlich erkennen, dass es so das pannonische Becken ist und dann könnte ich auch erkennen an den Pollern, ob es jetzt Ungarn oder Österreich ist. Oder doch Slowenien.
Nicht nachfragen, Tobi.
Aber nicht weiter nachfragen, ich glaube, wir können switchen.
Ja, okay, dann sage ich euch noch, woher ich komme. Ich komme aus Steyr in Oberösterreich, kennt man vielleicht von den Steirer Traktoren. Ich weiß nicht, ob die bei euch ein Thema sind. Großes
der Flohmarkt-Traktoren.
Was?
So, die Steirer-Traktoren? Steirer-Traktoren?
Das ist sowas wie Matchbox.
Ja ich hab aber gehört, Steyr ist keine besonders edle Marke oder so. Keine, also ich.
Hey, hallo, das ist die edelste Marke, die es gibt. Also, nein, auf jeden Fall, für das würde man es vielleicht kennen, ist. Ja, eine Stunde oder eine halbe Stunde südlich von Linz, eigentlich ja eher in zentralem Österreich gelegen, aber ich glaube, man hört am Dialekt, das ist doch ganz andere Geschichte und eher vielleicht dem Bayerischen ein bisschen näher, aber ein Bayerisch ja, nicht ganz so schön klingt, wie das, was ich rede.
Ist das richtig in den Alpen bei dir dann?
So Alpenvorland bergig? Ist es. Alpenvorland, also okay. es dauert schon, ich fahre schon eine Stunde bis zum nächsten Skigebiet, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist schon ein bisschen hügelig, aber nicht so klassisch, wie man sich Österreich vorstellt, dass links und rechts aufgeht auf die Berg. Also das noch nicht ganz.
Aufgeht. Wenn man dir auf Strava folgt, Tobi, dann weiß man auch wirklich überhaupt nicht, wo du wohnst und was.
Stimmt, das wechselt sehr viel.
Du läufst überall immer irgendwo durch irgendwelche Täler, irgendwie geradeaus, ja, Dresdner und ich denke mir immer so, wo ist er jetzt wieder?
Aber das hängt ja sicher auch ein bisschen mit deiner aktuellen Trainings- und Lebenssituation zusammen, ja. Oder?
Genau so ist es.
Da kommen also
ich habe jetzt dazu, überdurchschnittlich viele Umzüge gehabt in letzter Zeit, deswegen kommt das. Aber Niki, ich werde mir Mühe geben, dass ich in die kommenden Wochen und Monate den Standort ein bisschen ähnlicher halt, dass du
für ihn, Strava wieder lieber folgst.
Für mich ist das nur Österreich. Ich habe schon gehört, dass meine Strava-Kritik nicht ein bisschen zu böse war vielleicht. Ne?
Na, ganz im Gegenteil. Ich finde, du hättest ihm noch viel härter in die Parade fahren können. Also so einen Blödsinn, was er da aufgeführt hat, das ist ja eine Verunstaltung vor dem ganzen App gewesen. Und ich weiß schon, dass die anderen zwar zur Seite springen wollen, weil sie so Kalmierer sind, aber Niki, ich bin da in deinem Team in dem Fall.
Nee, ich könnte da, ich wollte gerade schon was sagen, aber ja, ich finde es
auch ein kleines Hobby von uns, dass wir uns über Leute bei Strava aufregen, muss man schon auch sagen, in jegliche Richtungen. Manche laden immer nur die besten Einheiten hoch oder vereinzelte, da haben wir auch vielleicht jemanden hier.
Auch wenn man einfach nichts dazu schreibt, es einfach bei Lauf am Nachmittag belässt, ist auch das schon schlimm. Irgendwie cringe. Ehrlich gesagt.
Ja, gut.
Das nichts hinschreiben, außer ein Bild vom Laktatgerät in die Kamera halten, auch schlimm.
Das heißt, würdest du sagen, du betreibst den Goldstandard, was Strava betrifft?
Ich finde, wir sind alle gut, oder?
Wenn ihr die Überläufer seid, dann können wir auch sagen, dass wir gut sind beim Strava-Game. Nee, kann jeder machen, wie er mag. Sag ich
so,
immer, ne?
Genau.
Jeder soll.
Ich meine, wir sollten vielleicht mal auch erklären, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben oder wie das jetzt hier zustande gekommen ist.
Das machen wir.
Weil das irgendwie, finde ich, dann doch eine interessante Geschichte ist. Wir sind Nachbarländer, aber haben uns dann eigentlich doch am anderen Ende der Welt eigentlich kennengelernt.
Laufen, ne? Verbindet einfach.
Ach, laufen.
Ja. So schön ist es. Ja. Kann ich ja gerne machen. Ja. Im März diesen Jahres waren wir, Niki und ich, mit dem Felten Schneider zusammen in Dölström im Trainingslager, haben da miteinander trainiert und ich glaube, so richtig viel Kontakte hatten wir da eigentlich nicht. Waren da eigentlich, ich glaube, die einzigen mit dem OEC noch, und dann gab es halt noch ein paar Österreicher, die da auch waren. Und
Schweizer waren auch da.
Und Schweizer, stimmt, die Schweizer gab es auch noch. Und ich weiß gar nicht, wie kam dann der Kontakt so wirklich zustande?
Also ich kann es mal aus unserer Perspektive erzählen, dass Felten hat, glaube ich, gesagt, da sind Österreicher und die sind ganz cool und nett und haben Ahnung von Training. Und da konnte ich nicht glauben am Anfang natürlich. Vielleicht, weil ich da auch nicht so mit Österreichern...
Haben dir die Namen was gesagt?
Die Namen haben wir, aber ich hatte kein Bild vor Augen, also muss ich ehrlich sein. Und dann hat uns Felten da mal mitgenommen in die Kraftkammer, wie ihr sagen würdet. Ich glaube, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Und da saßen dann vier Österreicher da auf ihren Radeln. und dann haben wir da direkt gequatscht, wann wir denn uns zur nächsten Threshold-Session verabreden. Und dann hatten wir da ein tolles Trainingslager zusammen. Also so war es zumindest aus unserem Blickwinkel. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ob ihr uns kanntet, ob ihr wahrscheinlich war schon große YouTube-Fans, ne?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Perspektive war es so, ich war noch immer sehr damit beschäftigt, wie ich mich halt selbst steigern kann. Und dann gibt es halt Leute wie der Tobi, der halt komplett im Insta und im Strava-Game drinnen ist.
Und der nicht nur auf sich selber schaut, sondern auch für alles, drumherum ein bisschen Blick hat, sagen wir so.
Ihr merkt schon die Selbstherrlichkeit für ihn durch die Hintertür. Ja. Jedenfalls hat er euch gekannt, soweit ich mich erinnern kann, und ist ja bis zum heutigen Tag ein Fanboy vom Niki.
Unter anderem.
Und
Konkurrenten auf Augenhöhe, würde ich eigentlich sagen.
Mittlerweile. Ja, aber den Kontakt hat damals der Marcel, der war auch bei uns noch dabei, der hat den Felten gekannt. Ich, über den ist quasi der Kontakt hergestellt worden damals. Und natürlich, wir haben gewusst, wer ist auch ungefähr gewusst, was ihr lauft. Ich vielleicht ein bisschen intensiver oder besser wie jetzt der Raffi, aber ich glaube, wir haben sie dann auch relativ schnell mit der ganzen Situation auseinandergesetzt. Und ich glaube, die Trainingsgemeinschaft war dann wirklich eine gute, und ich meine, jetzt sitzen wir da, jetzt haben wir sie eine Zeit lang nicht gesehen oder bei Wettkämpfen dann immer wieder mal gesehen, vielleicht im Sommer und so, und ist eine coole Sache, dass wir jetzt da sitzen, ja, und da gemeinsam ein Projekt machen.
Ich muss ja noch sagen, ich bin im Nachhinein froh, dass ihr der Taktung der Belastungen in der Woche eigentlich, dass ihr Abstriche für euch ein Konzept gemacht habt. Ich habe dann mitbekommen, ihr macht ja das ohnehin nicht vielleicht so engstirnig, aber ich bin da eigentlich fast gar nicht kompromissbereit und war dann froh, dass dann wir eigentlich auf die Montag-, Mittwoch-, Freitag-Taktung gehen haben können. Und ab dem Zeitpunkt, ab Tag 2, war dann eigentlich alles geritzt und wir haben ja wirklich fast jede Einheit gemeinsam gemacht. Und auch wenn das jetzt so aus dem Nichts kommt, aber wahrscheinlich war die schönste Einheit, wenn man jetzt alles ins Kalkül zieht, nicht nur die Zeiten, sondern auch das Flair, für mich eindeutig im ganzen Jahr 2024, also eine Art kleine Rückschau, diese Einheit, wo wir als großer Tross in Belfast gelaufen sind und neben dieses afrikanische Fest war mit der Musik und uns die entsprechenden Vibes gegeben hat, und wir dort wirklich als wirklich schöne große Gruppe dann im Kreis gelaufen sind.
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Es war, glaube ich, schon ein bisschen dunkel hinten raus, aber es war sehr schön.
Ja.
Und ich war auch gut, glaube ich.
Ja, es ist halt auch immer, es hängt immer, glaube ich, damit zusammen, wie gut halt eine Einheit war. Ja. Und ich glaube, da war das schon eine Session, die durch die Bank eigentlich bei allen ziemlich gut war, ne? Und dann erinnert man sich halt schon immer gut dran. Und so ein Doppeltag, wenn man da einige Kilometer gesammelt hat, platt ist, dann finde ich, macht es halt nochmal viel besser.
Ja, und vor allem, wenn man da in der Gruppe dann zusammen das erlebt und alle halbwegs froh sind. Ich glaube, das war dann sogar schon in den Zeiten, wo Felten dann nicht mal mehr geflucht hat nach dem Training und gemeint hat, er kann nicht mehr geradeaus laufen. Sondern es war schon da, wo er, glaube ich, wieder ein bisschen geradeaus laufen konnte. Tobi natürlich immer schön sich zurückgehalten und nur 700 Meter mitgelaufen oder so.
Ja.
Train genau. Smart.
Dann die Leute immer noch eingestiegen. Nee, das war echt, das war schön. Und natürlich war es auch da das Außenrum, dass wir da, wir haben zusammen einfach den Sieg von Jordi Beamish gesehen. Das werde ich auch nie vergessen.
Bei da der reden wir auch öfter davon. Wie du da gesprungen bist bei uns in unserem Haus, wo Jordi Beamish gekommen ist. Nämlich schon bei 100 to go ist Niki schon gestanden. Und dann hat es komplett
festgegeben. Da dachte ich mir schon, der gewinnt. Und dass er dann aber wirklich gewinnt. Aber das war natürlich, also die Leute können sich sicherlich vorstellen, dass wir an dem Tag, wo die Hallen-WM über 15 Meter ist, dass wir dann schon sehr viel Zeit damit verbringen, dass jeder seine Tipps abgibt und man die anderen auch ein bisschen natürlich kritisiert für deren Tipps. Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen und so war es natürlich. Und das ist ein bisschen das Gleiche wie bei Kickbase. Ja. Es macht einfach mehr Spaß, irgendwie Fußball zu gucken, wenn ich halt irgendwie wieder einen Spieler gekauft habe und dann den anderen unter die Nase reiben kann. Ich habe mir den Spieler gekauft. Ja. Und so ist es auch bei Leichtathletik, wenn man dann allen erzählt, ich kannte Jordi Beamish schon vor 12 Jahren. Ich habe immer an ihn geglaubt.
Das ist Niki aber auch wirklich extrem schlimm.
Ja, also wenn wir
euch da erzählt er einem einmal von irgendeinem Läufer und dann den habe ich schon vor Jahren vorher gesagt, der wird mal gut.
Aber da muss man auch sagen, Niki ist da schon auch gut.
Ja, schon.
Ich hatte aber wirklich eine kranke Streak.
Ich glaube, er macht es auch wirklich, um einem das dann später unter die Nase zu reiben.
Ja, die Calls, die halt schlecht sind, von denen erfährt keiner was.
Aber an der Stelle will ich jetzt von dir wissen, was für dich überwiegt bei dieser Freude. Nämlich, dass ein Hindernisläufer über 1500 Meter reüssiert hat oder dass es genau einer war aus einem ABC-Team, also aus einem OAC-Team, so von Amerika.
Da war es tatsächlich vor allem die Freude, dass ich Jordi Beamish dermaßen sympathisch finde. Und ich meine, es ist der gleiche Grund, glaube ich, wieso wir auch Podcasts machen. Ich bin mir sicher, dadurch, dass ihr einen Podcast habt, dadurch, dass wir einen Podcast haben, fiebern die Leute einfach mehr mit bei Wettkämpfen, weil sie uns kennen. Im besten Fall finden sie uns auch sympathisch. Aber ich glaube, so sympathisch wie Jordi Beamish zu sein, ist auch schwierig.
Weißt du, warum er bei den Spielen davor abgekackt hat?
Ja, der hatte immer Probleme am Fuß, glaube ich, einfach.
Nein, es war nicht der Fuß, weil bei den Spielen bin ich in ein langes Gespräch mit ihm dann gestolpert, kann ich sagen. Davor schon mit Dathan in St. Moritz, da war er auch dabei in der Therme, aber da hat er noch nicht viel gesprochen, da war sehr viel mit Dathan über Training, unglaublich spannend, sehr offen auch der Typ, der Trainer von ihm. Und da bei den Spielen sind wir beim Essen zusammengesessen und hat mir erzählt, warum eigentlich länger nichts mehr gegangen ist und warum klar war, dass es bei den Spielen nur mehr eine touristische Aktion war. Und ich glaube, es war, okay, jetzt kann ich nicht sagen, was gebrochen ist, weil ich weiß nicht, ob das in dem Sinne im Vertrauen war, weil es ja eben nicht, glaube ich, an der Öffentlichkeit ist, aber ich habe mir nur gedacht, dass er mit dem überhaupt laufen kann. Es spricht für sich, dass er das.
Ich fand, der hat es im Podcast nie so genau gesagt, aber im Unterton hat man immer mitbekommen, dass irgendwas nicht
ganz. Ja, aber stimmt. Es war nichts an den Beinen, aber spielt auch keine große Rolle. Es war Wahnsinn, dass er gelaufen ist und dass er das durchgezogen hat.
Ja. Ja, crazy. Der ist ja auch total krank, die drei Hindernisse da gelaufen in Stockholm oder so, wo er einfach im Interview danach kaum reden konnte, wo ich mir auch denke. Also das ist schon nochmal ein anderes Level an
Commitment
und seinen Körper dann doch irgendwie an die Grenzen bringen. Ne? Aber das war auf jeden Fall so ein bisschen unsere Kennenlern-Story. Tobi, dich haben wir damals noch kennengelernt oder ich, als wir so auch mit, was war deine Bestzeit davor? Also quasi vor der Saison?
Vor der Saison 8,42 habe ich da Bestzeit gehabt.
8,42. Und du hast ja schon natürlich von der EM geträumt oder du hast es schon als realistisches Ziel einfach formuliert, oder kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon so sagen. Also bei mir ist ja so, dass der Studienabschluss ziemlich genau zusammengefallen ist mit der EM in dem Jahr. Und ich habe mir gedacht, das ergibt sich ganz gut. Und mir war vor der Saison, hätte ich zu 99% gesagt, dass es mein letzter wird. Und es kam dann so, dass die Steigerung doch so gut war und dass doch auf einmal auch so viel Spaß gemacht hat. unter anderem natürlich auch wegen die Trainingslager, wegen die Gruppen, die sie dann ergeben haben und so weiter, dass ich jetzt da sitze und natürlich nicht aufgehört habe. Und ja, es ist die Saison dann echt gut gelaufen und habe mich dann in Summe auf 26 gesteigert, habe in dem Rennen auch noch den Felten auf der Zielgeraden abgefangen, der dann im Endeffekt sogar bei den Olympischen Spielen war. Für mich hat es nur für die EM gereicht, aber das war in dem Jahr das große Ziel, deswegen traue ich da nichts hinterher und es war echt eine super Saison, die natürlich auch irgendwo da in Südafrika ja, auch mitbegründet ist und auch angefangen hat, dass es richtig gut läuft und ja, da, wo wir sie halt dann auch irgendwo kennengelernt haben zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich weiß noch in ich war ja nicht dabei in Dalstum dann, aber als ihr beide dann wiedergekommen seid, weiß ich schon noch, ja, habt ihr halt erzählt, dass ihr da mit den Österreichern da viel Zeit verbracht habt und da weiß ich noch, wie ihr gesagt habt, so, ja, die sind gut und so, aber dann hast du halt auch so die Bestzeiten so genannt und dann, die werden aber richtig, und da war
auch, was du jetzt
aber sagst. Da wart ihr richtig zuversichtlich, habt gesagt, ey, da kommt richtig was, und das habt ihr da schon auch gesagt, so.
Also hat der Niki da auch sein Call wieder, also sein...
Ja, das war schon Call, dass er gesagt hat, der Tobi wird auf jeden Fall sich verbessern und die wollen es gerade nochmal richtig wissen und er war sehr gespannt auf jeden Fall.
Ja, das war das Gleiche.
Das war auf jeden Fall so, dass Niki da so einen Call gemacht hat.
Also eigentlich haben wir ja, eigentlich können wir für eure Leistungen quasi Credit claimen, oder? Ja. Also es ist ja quasi dann eigentlich.
Ja, dann sagt sie mal an, was nächstes Jahr kommen wird.
Na, aber jetzt.
WM bei beiden.
Ich mag es halt auch immer so, auf Leute sich zu stürzen quasi, die halt nicht so, die man noch nicht so kennt, weißt du? Und wenn ihr dann gut lauft, dann ist es halt so, dann freue ich mich nochmal mehr, weil ich so, ja, aber jetzt seid ihr, glaube ich, schon zu gut.
Dass ja,
ich,
dass ich jetzt, also vor allem,
jetzt ist es zu spät eigentlich.
Vor allem auch bei Raffi war ja dieses Jahr wirklich so, wer ist denn das? Den kennt man ja nicht so ungefähr, über 1500 jetzt, muss man schon so sagen.
Aus deutscher Sicht.
Ja, ich würde auch international sagen, oder? Also,
ja, also wenn man es mal von vor, ich weiß ja noch, du bist doch mal gegen Raffi schon mal in Regensburg irgendwann gelaufen, vor 3-4 Jahren.
Ja.
Und das war auf jeden Fall bei euch beiden ja noch ein anderes Level, ne? Und seitdem ist ja bei euch beiden wahnsinnig viel passiert. Also kann man schon nochmal sagen. Wann würdest du sagen, Raffi, war bei dir der große Sprung, wo du dich nochmal verbessert hast?
Naja, also ich würde sagen, Raffi und ich haben ja schon unterschiedliche Stories, weil Raffi ja eigentlich seine Karriere quasi schon beendet hatte ja eigentlich.
Ja, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus.
Ach so, ja,
deswegen
sorry.
Wollte ich Ihnen das erzählen lassen.
Genau, dieses Rennen. Ich erinnere mich an das noch, das war in Regensburg, ich glaube, wir waren 1 und 2 dann im Ziel. Und
ich war auch dabei, ich bin auch gelaufen.
Ja. Aber du warst in dem Lauf?
Ja, ich bin 3,55 gelaufen, das war so 7., 8. Ja,
stabil, oder?
Ja, ja, das war die Zeit, wo ich unter 4 laufen konnte.
Und für mich war das über, ja, man kann nicht jeden Lauf als Comeback bezeichnen, aber das war der erste 1500er, den ich ernsthaft gelaufen bin und damals noch so wie ihr beiden, also ich glaube du auch, Fritz und Niki, war in der Schule, habe voll gearbeitet und habe nebenher, wie in sagen in Österreich, andere geschafft, Lano gehabt, also ich war auf der Uni bis vor einem Jahr noch tätig und als Trainer immer schon und bin da wirklich am Wochenende rausgefahren nach Regensburg, ein Wettkampf zurück und dann Montag Schule, das war wirklich sehr anstrengend, kann ich wirklich sagen, und war so glücklich mit der Zeit, weil ich wollte unter 3,50 laufen, es war 3,46 und man merkt schon am Anfang, wenn man das Momentum hat, dann steigert man sich halt unglaublich, weil ich habe dann keine besonderen Trainings gehabt für stärkere Leistung im Köcher und bin aber dann trotzdem nach Pfungstadt gefahren, das beste Pflaster so eigentlich im Sommer, was man in Deutschland wählen kann, war mir damals gar nicht so bewusst. Aber ich war dann einen sehr guten Lauf, bin dann dort reinkommen und bin ad hoc 3,40 gelaufen und 2 Tage vorher einen Tausender mit derselben Durchgangszeit. Und da merkt man einfach, was da eigentlich möglich ist, wenn man im Kopf sich keine Barrieren aufbaut. Das ist natürlich schon so eine Frische, die oft Jugendliche haben. Und für mich war es halt der Beginn der zweiten Karriere mit Anfang 30. Und dazwischen war ja ein Wettkampfloch vor 8 Jahren oder so, also wirklich lange Zeit, wo ich
8 berufstätig Jahre. War. Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass es so viele.
Ja, glaube ich, weiß niemand in Deutschland, aber da nutzen wir einfach mal den Podcast jetzt hier, dass wir das...
Ich hatte so irgendwie 3-4 Jahre gedacht, als du das erzählt hast, aber es ist wahnsinnig viel.
Es ist immer wieder Wahnsinn, wenn ich selbst dran denke, weil, also long story short war, dass ich 2012 ganz knapp bei den... Da waren noch direkt Limits oder wie ihr sagt, Normen für Spiele. und ich habe das ganz knapp verpasst über 800 damals, bin an 46 gelaufen und bin wirklich auch in ganz Europa herumgeflogen für Läufe, weil ich habe keinen Manager gehabt und bin in keine entsprechenden Läufe reinkommen und habe dann auch irgendwie einige Rennen auch in Watford und so gewonnen, aber es hat halt nie von der Zeit gereicht und ich war zu dem Zeitpunkt schon verletzt mit einem Ermüdungsbruch, habe die Saison durchgezogen, das Jahr davor auch tatsächlich, also 2 Jahre mit Ermüdungsbruch, weil ich es unbedingt zu den Spielen schaffen wollte und das war im Endeffekt dann so die Hop oder Drop. Ich habe die Spiele aber verpasst und habe gewusst, dass aber auf jeden Fall noch deutlich mehr gehen wird. Die Bestzeit kommt aus Deutschland, aus Bottrop mit einem Negative Split. Also ich habe gewusst, ich habe das fix drinnen und das war dann umso schlimmer, wie ich dann gemerkt habe, okay, der Fuß, ich habe den so zerstört an dem Punkt, wo das war, dass ich nicht mehr laufen kann und war dann noch eben 3 Jahre rekonvaleszent und es ist nicht mehr gelaufen für mich dann. Ich habe dann aufhören müssen, 2015, und deswegen ist offiziell eben die erste Karriere mit 2015 zu Ende, aber ich bin keinen Wettkampf mehr nach 2012 gelaufen. Und der nächste Wettkampf war dann, ich glaube, das war ein Wald- und Wiesenfest, ein 800er in 1,52. Also wirklich nicht so besonders, das war mein Wiedereinstieg, glaube ich, 2020, 2021 um den Dreh, ich weiß gar nicht mehr genau. Und von dem Zeitpunkt her war mir irgendwie klar, dass ich immer den nächsten Schritt gehen möchte. Und das Ziel wieder anzufangen war, okay, ich habe meine erste Karriere nicht selbstbestimmt beendet. Und das war eben so stark in mir drinnen zu sagen, okay, ich trainiere mich nochmal hoch, ich tue mir das an neben dem Job oder den Jobs. Und wenn ich ein bestimmtes Niveau habe, und das war für mich wirklich fiktiv, das war so ein innerlicher Schalter, der, wenn der auf Go steht, in dem Sinn dann, also wenn ich mich zufrieden fühle und wo immer das sein mag, irgendwie so nach einem, 2 Jahren professionellen Training, dann höre ich wieder auf oder dann will ich zumindest selbstbestimmt aufhören, um dem Ganzen im Kopf ein Ende zu setzen, weil mir hat das schon sehr lange begleitet. Zwischenzeitlich war ich dann schon wieder sehr weit weg, aber irgendwie war diese Glut, so habe ich es immer beschrieben, doch anscheinend immer da, warum sie das Feuer dann wieder entfachen hat können. Und dann war Step by Step immer weiter, weil der nächste Schritt war, okay, du bist 1,52 gelaufen, vielleicht Halle geht ja unter 1,50 und das ist mir dann geglückt, bin ich 1,49 gelaufen und da war EM-Limit, muss man sich damals vorstellen, Hallen-EM 1,49,0. Also jetzt könnt ihr mir helfen, es war wahrscheinlich 2021, kann das sein?
Ich kann dir da nicht helfen.
Kann sein, ja.
Ja. Ja. 120. Irgendwie so um den Dreh war
das. Wir können nicht helfen.
In Deutschland ist es auch immer anders halt. Ne? Da gibt es immer die anderen Normen, die meistens noch ein bisschen schneller sind als die internationale.
Ja. Genau, und das war in Österreich eigentlich auch lange Zeit so. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Wir haben ja die gleichen Normen wie ihr im Wesentlichen. Limits. Und genau, und ja, im Endeffekt war dann für mich klar, okay, ich bin unter 1,50 gelaufen, aber ich habe gesehen, es ist unmöglich, dass ich irgendwie zu einer Europaklasse vordringen kann auf der Distanz. Der Zug ist dann wirklich mit dem Alter abgefahren, aber ich war über 30, wie gesagt, und habe dann gesagt, okay, einmal in meinem Leben dann noch Distanzwechsel, und in der Ausdauer sagt man ja allgemein, je älter man wird, desto mehr Potenziale liegen dort noch brach, im Gegensatz zu vielleicht Schnellkraft und Schnelligkeitsreserven. Bin den Weg dann gegangen, habe dann umgestellt das ganze Trainingssystem, habe dann auch über die viel zitierte Doppelschwelle bin ich gestolpert, habe das probiert, sehr, sehr holprig, wie viele zu Beginn, ich bin ja self-coached, aber habe Gefallen dran gefunden und habe mir gedacht, ja, einen guten 1500er, wieder so angefangen, und dann war es so 3,46 vor dem 1500er, das ist jetzt so der Bogen, den ich spannen habe können zu dem, was mit dem ihr eingeleitet habt, dann Funkstadt 3,40, und ab dem Zeitpunkt war mir klar, hey, da ist echt noch was da und ich bin Vollzeit arbeiten und ich glaube, wenn ich kündige, über kurz oder lang, dann kann ich echt sowas wie 3,35 jemals noch laufen. Das war so in meinem Schirm, 3,35, 36 ist möglich, haben wir gedacht, 3,34 ist österreichischer Rekord und ich mache das und habe ab dem Zeitpunkt jedes Jahr in der Schule um 50% oder 25% reduziert, bis ich final dann ganz gekündigt habe vor 1,5 Jahren, und ja, ab dem Zeitpunkt ist dann wirklich Schritt für Schritt besser geworden. Also von den 3,40 Jahr drauf auf 3,36 mit der WM und dann sowieso der wichtigste Schritt auf heuer mit die 3,33, genau. Und das war für mich halt nicht nur ein Durchbruch und nicht nur ein Comeback, sondern ich habe dann im Endeffekt den Traum, und ich bin ja doch schon älteres Semester wie ihr, den ich halt mit 8 Jahren begonnen habe zu träumen, das war halt so real, da erst dann so spät einlösen können. Und das hat in dieser Reise der letzten 3 Jahre schon so viel mit mir gemacht, aber ich merke, dass es einfach jetzt grundlegend nach einer Zäsur war und ich fühle mich gar nicht mehr gleich in meinem Mindset wie vor den Spielen, wie vor dem Ziel, weil es war immer so ein unerfüllter Traum und jetzt, ab die letzten Monate waren irgendwie das Sein, das Leben in dem Traum. Also ich habe das realisiert und das bin ich ab jetzt. Das ist nicht nur so wie ein Einzelereignis, dass man sagt, ich habe an dem Tag eine Prüfung, sondern ich bin jetzt tatsächlich, und ich bin so stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, weil es auch so steinig war, Olympionike, und das bleibt mir jetzt zum Glück.
Und hast du ein Tattoo jetzt? Olympischen Ringe?
Eine Umfrage gemacht, genau. Und es war unfassbar. Also ich kann es abkürzen, ich habe kein Tattoo oder vielleicht noch kein Tattoo. Aber an der Umfragegabe haben 400 Leute mitgemacht auf Instagram. Ja. Und man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich nur 1000 Follower gehabt.
Aber der Großteil hat dafür gestimmt, oder?
75% waren dafür, genau.
Ich habe dagegen gestimmt.
Das ist eindeutig. Du hast dagegen gestimmt.
Ich glaube, ich habe gar nicht abgestimmt.
Ich habe es nicht gesehen.
Aber auch, ich euch als der Raffi erzählt die epischste Lebensgeschichte.
Und ich komme weg. Und ich frage nach dem Tattoo.
Fragst du erstmal auf ein Tattoo?
Würdet ihr euch das Tattoo stechen lassen?
Nee.
Yes or no?
Ja.
Ich würde mir was Cooles stechen lassen. Was Individuelles.
Die Biermeile dann doch.
Neben die Track noch ein Bier. Oder?
Kennt ihr das die Story, dass die Jungs sich eine Track gestochen haben an der Biermeile von irgendeinem Typen, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben?
Ja, irgendwas habt ihr mir erzählt im Podcast, glaube ich. Aber ja. Ja.
Wir haben es, glaube ich, immer nur angedeutet und haben immer gesagt, wir wollen es eigentlich nicht verraten, wo wir es uns oder wie es passiert ist.
Ja. Das hat der Niki jetzt für euch verraten.
Jetzt habe ich schon. So Step by Step kommt immer mal wieder ein bisschen was dazu raus.
Ja, hundertste Folge kann man schon mal sowas rausschmeißen.
Ja.
Aber du könntest es noch in die Kamera zeigen, Fritz.
Ja, kann ich schon machen. Ich habe es nämlich auch hier an der Hüfte, an der Seite.
Sieht man das?
Sieht man das jetzt? Weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Es ist im Endeffekt ein bisschen unser Running-Gags-Zeichen. Es ist eine Laufbahn.
Aber
es ist eine Laufbahn. Aber wir haben das Running-Gags-Zeichen als Vorlage genommen. Meins ist gut geworden, Floß ist an einer Stelle ein bisschen dünn geworden.
Ein bisschen hässlich ist auch ein bisschen untertrieben, würde ich sagen. Es ist wirklich absolut scheiße.
Oh, wenn das Jakob hört.
Nein, ich kann es jetzt leider nicht, ich kann es mal kurz reinhalten.
Ja gut, das ist für die Zuschauenden nicht so interessant, aber
die das hören, die
unsere aber beiden Gäste bekommen es zu sehen.
Hör, oh Flo, schmeiß jetzt nichts um, schmeiß nichts um.
Ja, unscharf, ein bisschen weiter weg muss gehen.
Ja, es ist halt auch scharf, einfach der Kurvenradius passt
also nicht. Es wird nicht schärfer, das ist.
No. Aber Flo, damit die Haut dort besser gestrafft ist, könntest du sowas, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Exact Health machen.
Ja.
Was ist das?
Die Haut.
Was ist das? Nee, wir haben keine Werbung eingeplant hier, ne?
Nee. Ja, aber ich wollte schon noch mal kurz auf die Story zurückkommen, die Raffi erzählt hat.
Natürlich, ich wollte nur kurz einmal so eine Joke-Frage stellen und dann natürlich noch...
Doch, relativ dramatisch ist daran zu fassen.
Ich glaube, da kommen wir...
Ein Buch schreiben.
Ja, ich glaube, ich habe eure bisherigen Podcast-Folgen gehört und ich muss schon sagen, da wird schon bei uns, wird schon ein bisschen belangloseres Zeug gesprochen als bei euch, muss man dazu sagen. Also hat ein wenig mehr Inhalt.
Ja, aber wir wollen uns ja auch nicht gegenseitig die Communities wegnehmen. Genau. Ne? Deswegen.
Wir wollen es ergänzen mit dieser
glorreichen
Episode hier.
Ja. Raffi, du hattest Geburtstag. Wie alt bist du jetzt?
Seit gestern 7.07 Uhr bin ich 35.
Auch herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Guck mal, ich bin näher an euch dran als am Raffi.
Bist du älter, Fritz, wie die anderen beiden?
Ich bin 3 Jahre älter als Niki und 5 Jahre älter als Flo, ja. Also 95er-Jahrgang.
Das ist für uns schon immer das Älteste,
was ich vorstellen kann. Ich kriege hier immer Sprüche ab. Ich werde 30 nächstes Jahr. Ich kriege immer Sprüche ab, wie alt ich bin und so.
Ich kenne noch wen, der da immer wieder mal Sprüche abkriegt.
Ja.
Was bist du
für ein Jahrgang? Er soll sich halt einmal rasieren.
Tobi, was bist du für ein Jahrgang?
97er.
Also 97er-Jahrgang, ja. Nicht Alter.
Ja. Die
Sicherheit.
Jetzt hört man wieder raus natürlich, worauf euer Podcast aufberuht. Würdet ihr sagen, ihr beleidigt euch im Podcast mehr oder ärgert euch im Podcast mehr oder weniger als im echten Leben?
Puh, das heute, ich glaube, wir sind, es ist repräsentativ fürs echte Leben, würde ich sagen.
Okay. Ich würde sagen, die wirklichen Hardcore-Sachen, die wir uns dann im echten Leben sagen würden, die müssen wir halt rausschneiden, weil sonst würde man einfach...
Wir haben es ja schon mal erlebt, ja.
...vor
ja.
jeder Interessensgruppe gecancelt werden.
Also ich muss sagen, eine der ersten Sachen, die Niki erzählt hat, war auch, dass der Raffi gerne Leute verarscht.
Aber er hält das aus. Also ihr könnt alles gegen mich sagen, scharf schießen, sagen wir bei uns, das ist, wer austeilt, muss einstecken auch können.
Ich meine, ihr macht einen Podcast zusammen, aber würdet ihr auch sagen, ihr seid befreundet?
Arbeitskollegen.
Nein, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also witzigerweise, wir kennen uns ja auch noch nicht einmal so lang so gut. Eigentlich auch erst seit eineinhalb Jahren oder so besser. Also wir wissen, dass es einander gibt, aber besser.
Ein Jahr.
Ja, eigentlich auch noch nicht so lang. Aber es war dann doch relativ intensiv mit den gemeinsamen Trainingslager und so. Und auch irgendwo das gemeinsame Ziel, das vielleicht vor ein bisschen andere Ausgangssituationen dann angestrebt worden ist und irgendwo so der gemeinsame Traum von Spiele und von EMs und halt internationale Rennen. Und natürlich schweißt das auch ein bisschen zusammen und ich glaube, man muss das schon sagen, wir verstehen sie gut, wir haben so auch viel Kontakt, wir reden auch viel über Training, wir tauschen uns auch über die Trainingswochen so aus, was auch ein bisschen in unserem Podcast dann rauskommt. Der erste Teil ist ja so ein bisschen das, was man normal so am Telefon reden würden, verlagern wir dann in den Podcast ein bisschen, was wir so eben über das Training vom jeweils anderen dann fragen und wissen wollen. Und ich glaube, das kann man schon sagen, dass wir so auch ganz gut befreundet sind.
Ja, nickt er nur. Ja, da nickt er. Weil in Südafrika hätte man durchaus auch den Eindruck gewinnen können, dass es eben nicht so der Fall ist. Weil
Oha.
weil er war schon, sagen wir mal, eine starke Sprache.
Ja, also wir schenken uns nichts, aber die Wahrheit ist, wenn wir ins Auto dann gestiegen sind, dann haben wir eigentlich da weitergelacht und dann ist erst über eher die Dünnhäutigen dann hergezogen worden, als was man dann dem direkten Vis-à-vis sich nicht zu sagen getraut. So, vielleicht auch, wenn es einfach nur ein Witz war oder so. Aber nein, wir verstehen uns einfach sehr gut und es ist spannende Anekdote an der Stelle ist, dass wir die letzten Tage darüber gesprochen haben, dass wir fast aufpassen müssen, dass es nicht so stark zum Arbeitsverhältnis wird, weil wir uns anders wie ihr nicht am selben Ort befinden, wenn wir aufnehmen. Ich bin ja wohnhaft in Wien und ja aktuell in Linz und bin auch mehr auf Trainingslager, weil ich eben, wie gesagt, freigestellt bin von Brotberuf und der Tobi noch nicht, was aber anstrebt, aber dazu kann er selbst was sagen. Und das führt dazu, dass wir eben wenig auf Trainingslager sind, nicht am selben Ort wohnen und die, nicht nur überwiegend, sondern man kann sagen, 98% über unserer Kommunikation geht nur über Audacity und Interfaces und das Thema des nächsten Podcasts. Und ja, und damit ist fast ein bisschen was von der Freundschaft es klingt vielleicht hart liegen geblieben, aber wir haben uns weniger über Persönliches ausgetauscht wie über das, was im Podcast passiert und haben dann eigentlich immer so an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, naja, wir reden im Podcast in Wahrheit ja eh sehr authentisch über das, was sie bei uns im Leben tut und dann passt es auch für den Moment mal so.
Ja, ich glaube, dass Podcast ja auch was ist, wo man ja Kontakt halten kann wenigstens und das ganze Projekt ist ja auch so spannend, dass ihr da ja auf jeden Fall da nicht euch aus den Augen verliert, immerhin.
Ja, und eure Freundschaft werden wir später noch auf die Probe stellen, keine Sorge. Ja.
Aber als Tipp, es kann schon helfen, auch recht nah beieinander zu wohnen. Ich glaube, das hat bei uns nämlich auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann auch zu eurer Freundschaft auch erzählen, so sehr wie ihr euch neckt. Ich habe selten auch Leute so süß sich für die anderen freuen sehen, als ich in Rehlingen mit Tobi auslaufen war nach unserem guten Hindernisrennen. Und Raffi da seinen Saisonanstieg gegeben hat über die 1500 und Tobi sich kaum mehr ruhig bleiben konnte, als er gecheckt hat, dass Raffi hier gerade den, wie würdest du sagen, Staatsrekord läuft oder österreichischen Rekord oder was?
Staatsrekord.
Cringe.
Wer sowas auch ein minus 10, Niki.
Ich finde, das hat sich hier gerade richtig plausibel österreichisch angehört, in meinen Ohren.
aber war wirklich, das ist ungefähr so, wie wenn wir sagen würden, sozusagen auf Deutsch, das war der Bundesrekord.
Der Bundesrekord, ja. Okay.
Können, ja, also. Nein, es ist ja.
Österreichischer Rekord.
Österreichischer Rekord und Stimmt, ja. Aber das ist wirklich auf Gegenseitigkeit und da sicher ehrlich, Österreich ist einfach ein kleines Land, ist halt vergleichbar mit NRW oder okay. Bayern von der Größe, wie auch immer. Und damit ist vielleicht ein bisschen enger das Ganze, heimeliger, und wir freuen uns gegenseitig sicher über alle Maßen, wenn der andere Erfolg hat.
Ja, und damals war es ja wirklich so, ich war mit Niki noch auslaufen und ich weiß noch, wir haben es eigentlich fast ein bisschen verbockt, weil wir sind erst nach 400 Meter oder so sind wir erst gekommen, da waren die schon unterwegs oder 500 sogar, und ich habe mir noch gedacht, boah, ist der weit hinten der Raffi, und dann habe ich mir das Rennen im Nachhinein angeschaut, da war er ja ganz hinten, der ist in der zweiten Reihe gestartet und das war irgendwo Saisoneinstieg und es war viel verändert im Training und es waren doch so einige Fragezeichen. Man hat gewusst, er ist gut drauf, aber natürlich, wie gut kann man das dann auch umsetzen? Und wie er das Rennen dann gemacht hat, das war ein Oberwahnsinn. Und ein paar Wochen davor bin ich in die Saison eingestiegen, da war der Raffi nicht vor Ort. Und ich weiß nicht, ich habe nach dem Rennen, also es war da meine Familie vor Ort und halt enge Leute von mir, aber als Erster habe ich den Raffi angerufen gehabt. Nach dem Rennen direkt beim Auslaufen auch, und sage mir, da kann ich schon sagen, dass ich sehr mitgefreut habe. Ich bin dort auch Bestzeit gelaufen und bin Staatsmeister geworden damals. Da sind wir jetzt wieder beim Staats. Also, im Allgang und habe irgendwo so schon für ein bisschen vielleicht auch für ihn so die Weichen gestellt. Hey, wir haben beide gemeinsam viel trainiert, haben beide ähnliche Sachen verändert. Und ich glaube schon, dass das für die dann auch so ein bisschen war, okay, beim Tobi hat es funktioniert, jetzt bin ich so an der Reihe ein bisschen. Und du hast halt so irgendwo diesen Saisoneinstieg, diese Nervosität davor, halt die paar Wochen später so durchgemacht. Ich habe schon gewusst, das neue Level ist erreicht und wir sind ja in Rehlingen davor noch gemeinsam Kaffee trinken gewesen, das weiß ich noch. Und du hast so genau die Gefühlswelt durchgemacht, die ich vor meinem Saisoneinstieg durchgemacht habe. Und ich glaube, da haben wir sie so ganz gut gegenseitig ergänzt und gegenseitig so, wie gesagt, vorher die Weichen gestellt.
Ja, genau. Also ihr merkt sich, der Nimbus einer Freundschaft, der besteht halt darin, dass man sie lebt und nicht, dass man sie als solche bezeichnet.
Ja, ja. Aber ich sag, wenn ihr jetzt hier so, wenn wir die letzten 5 Minuten rausschneiden würden und bei euch als Podcast hochladen würden, ich sag, die Leute, die wäre, damit würde keiner mehr zuhören, weil sie so, ach, die mögen sich ja wirklich. Die sollen sich mal wieder mehr verarschen. Das ist ja scheiße. Das ist auf jeden Fall schön. Und natürlich auch die großen Vorteile, die wir auch alle genau so kennen.
Ich meine, wenn ich jetzt zuhöre, dann gibt es bei uns halt die, also ich würde sagen, es hört sich genauso gleich an wie bei uns. Ne? Also es sind Parallelen einfach, die man überall findet.
Aber den Raffi als Erstes anzurufen, ist schon ein Statement trotzdem.
Ja, das stimmt.
Ja, sicher. Ich habe keinen Trainer, den ich anrufen kann. Ich bin auch self-coached. Ja. Und wir waren so nah miteinander. Und ja, das war zu dem Zeitpunkt da gegangen.
Tauscht ihr euch aus übers Training so gegenseitig? Also, oder ist das wirklich so self-coach, dass ihr euch das komplett selber jeweils für euch selbst überlegt?
Also ich kann für mich sagen, weil die Geschichte länger geht, ich war halt ab meinem 18. Lebensjahr schon self-coached. Ich habe davor aber Jugendtrainer gehabt und bin so lang im Self-Coach-Business, wenn man sagen kann. Und zusätzlich habe ich über die ganze Zeit hinweg immer schon Athleten betreut. Also viele verschiedene Läufer in Österreich, vor allem damals mehr über die 800, und habe natürlich Österreich kleines Land auf einem geringeren Niveau, aber doch viele Titel als Trainer geschafft. Das hat mich schon stolz gemacht und vor allem weitergebracht in den Ansichten und habe deswegen ja schon viele verschiedene Trainingssysteme kennengelernt, die immer wieder einen starken Impact gehabt haben auf unseren Sport. Und so sehe ich eines unter vielen auch, dieses sogenannte norwegische Modell, mit dem ihr ja mehr fast schon groß geworden seid und das sozusagen für den einzig möglichen Game Changer wahrscheinlich halt. Und so das Ende der Zeit ist gekommen und es wird nie wieder was kommen. Wieder was. So,
als du angefangen hast,
den Sport, Knochen da gab es noch kein Norwegen. Ne,
2012 ist Henrik Ingebrigtsen schon Europameister geworden. Ja,
und 2024 hat Jakob keine Medaille geholt. Über 1500. So, Bogen gespannt.
Aber nochmal zurück zur Frage, Raffi. Ja, also ich glaube, man kann kurz sagen, wir tauschen sich schon aus über das Training.
Wobei, das musst du aus deiner Perspektive sagen, aber ich bleibe trotzdem dabei, als Trainer schreibe ich trotzdem einige Pläne und habe mein Trainingssystem im Wesentlichen gefunden und habe gerade aktuell mit Flo habe ich vor einem Monat, kann man sagen, in Südafrika ausführlich darüber gesprochen, über diese schwierigere Belastung die man so in der Woche setzt im Laufe einer Vorbereitungssaison, was gemeinhin als so V2 Max bezeichnet wird, wo ich.
Gott, habe ich da einen Schiss bekommen, als ich das als solches bezeichnet habe.
Ja. Weil als Sportwissenschaftler und Trainer Einspruch erheben wird. Aber der Kern der Sache ist ein anderer, nämlich, dass ich diese Einheit natürlich auch im Laufe der Jahre immer wieder adaptiert habe und jetzt da, vorher habe ich es in Tobi erzählt, nochmal explizit in die Richtung mir Studien rausgesucht habe und versucht habe, dieses eine spezielle Training zu mastern, sozusagen dort einen Schritt weiterzukommen, und habe jetzt auch was gefunden, was ich mache, und bin sehr glücklich damit. Das heißt, was ich vermitteln will, ist der Zugang, den ich habe, der ist dann eher ganz stark geprägt im Austausch mit Papier, mit Studien, und weniger mit Best Practice. Also ich probiere die Dinge aus, wenn ich höre, ich sage jetzt eine Hausnummer, ein Beispiel, irgendjemand macht 6x1000 mit 2 Minuten Pause, dann probiere ich das vielleicht mal aus, so ein stumpfes Training. Aber ich war sehr schnell davon nicht überzeugt, dass das so wirksam ist, wie es sein könnte in diesen Bereichen. Und deswegen gehe ich da dann schon gerne nochmal einen Schritt weg davon. Und es ist halt schwierig, dann mit Leuten zusammenzukommen, die was anderes machen, was für meine Idee ja komplex genug ist und das so gut wie möglich trifft, halt auch sowas zu machen. Und der Flo hat es ja auch so ein bisschen mitgekriegt, wie ich den Hügel mache, als Vorbereitung für diese Einheit in Dulstrom. Und ich bin dann auch froh, wenn ich das dann weitergeben kann, ich würde es mal so sagen. Also ich bin dann keiner, der dann sagt, boah, ja, ich habe da den Heiligen Gral jetzt gefunden und der bleibt in meinen Händen, sondern wenn man mich nicht bittet und mehr braucht es dann sicher auch gar nicht, dann gebe ich das auch weiter. Und ja, und so war halt auch im Flose Zugang, oder? In dem Punkt, wo du einmal gesagt hast, ja, wie machst du das? Und
genau, ja. Ich bin ja auch immer jemand, der gerne da Input erhält von allen Seiten. Genau. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ich dann zum Beispiel das genauso mal ausprobiert habe und es mir sehr gut gefallen hat eigentlich.
Niki schüttelt so ein bisschen den Kopf.
Nein, Schatz. Ich misch mich ja nicht ein.
Na doch. Ja. Niki mischt sich in mein Training ein.
Er mischt sich ein.
Definitiv.
Ja. Raffi, dann erzähl doch jetzt mal möglichst kurz, was hat sich geändert im Mittelstreckentraining der letzten 15 Jahre, wie lange du das jetzt schon machst? Nein, sogar noch länger.
Ja.
18 Jahre. Also, kann man da so was kurz so zusammenfassen, würdest du sagen?
Wochenkilometer kann man,
also glaub, du kannst das ihm sagen, er soll es kurz reden. Zusammenfassen, er wird es nicht schaffen. Aber er wird das sich jetzt ein paar Minuten was erzählen.
Wie lange habe ich Zeit? Du stellst mir jetzt einen Timer und ich mache das.
Nein, du kannst so viel erzählen, wie du möchtest.
Ich muss eigentlich in einer Dreiviertelstunde bei einer Weihnachtsfeier sein. Aber ich glaube, ich schreibe da nochmal.
Dann sage ich es Ihnen.
Eine Dreiviertelstunde kommt sie ausgehen, oder Raffi?
In einer Minute. was sich noch nie geändert hat und da auch nicht die Facetten sind Hügelläufe. Die gibt es seit die 80er Jahre, seit die 60er Jahre. Und ich persönlich habe kein Trainingssystem, kein ernsthaftes kennengelernt, in dem Hügelläufe nicht existieren. Also das zum Beispiel ist ein Element, das zieht sich über alle Trainingssysteme beispielsweise eher durch. Das ist etwas, was nichts Neues ist, weder die Streckenlänge noch der Zugang noch sonst was. Vielleicht Intensität, aber das ist dann je nach System. Was spannend ist, würde ich sagen, auf jeden Fall, und ich habe es vorher schon angeteasert, ist eindeutig das Doppelschwellensystem. Auch wahrscheinlich sogar das System 2 Workouts an einem Tag, das mir auch schon mehrmals begegnet. Nämlich nicht nur, dass zweimal versucht wird, im Schwellbereich zu trainieren, sondern auch eine Kombination aus wirklich zwei anaeroben Belastungen. Aus einigen Gesprächen ist das schon rausgekommen, dass das viele machen. Was auch nicht neu ist, kann ich sagen, sind Longruns. Das hat überhaupt keinen Footprint hinterlassen. Aber was sich eindeutig verändert hat, und das ist das aus meiner Sicht der größte Gamechanger, und der hängt vielleicht sogar mit technischen Möglichkeiten zusammen. Der Fritz hat es gesagt, das sind die Umfänge. Und der Hauptgrund, warum sich das geändert hat, ist das Schuhwerk. Da bin ich überzeugt. Also die neuen Schuhvarianten, vor allem auch das Carbon und diese Dinge, die haben natürlich dazu geführt, dass man schneller laufen kann, messbar auf der Straße beispielsweise, in klassischen Straßenbewerben, 15 Kilometer bis Marathon rauf. Aber jedenfalls ist es so, dass auch die Schaum, Struktur der Schuhe und, sie, und so weiter sich so verändert hat, dass man einfach in der Lage ist, mehr wie 70 Kilometer zu laufen. Das war damals einfach, wie ich begonnen habe, massiv limitiert. Man hat ganz schnell Sehnenprobleme gekriegt, weil man mehr wie 60, 70 gelaufen ist und man hat da ein spezielles Talent fast mitbringen müssen für über 100. Und jetzt ist ja über 100 bei Profiathleten ja eher die Unterkante, würde ich sagen. Ja.
Na, das war doch kurz am Kontakt.
Das heißt, wie viele Kilometer hast du dann 2012 noch gemacht?
35 bis 40.
Wow, das ist eine.
Ja. Und wie viel hast du zwischen 2015 und 2020 gemacht?
In Summe 35 bis 40.
Das fände ich schon mal interessant, dass du mal quasi versuchst zu beschreiben, wie
auf die Phase,
weil unfit, wie weit weg vom Sport warst du und vielleicht dann auch im nächsten Punkt, wie hast du es geschafft, wieder da zu stehen, wo du jetzt bist und auch, wo wärst du vielleicht, wenn du diese Pause nicht gemacht hättest?
Oder auch einfach, wie viel Cheeseburger hast du gegessen?
Viele Fragen.
Das waren so viele Fragen.
Jetzt kann sich der Fritz seine Weihnachtsfeier wirklich aufzeichnen.
ich mag es wieder kurz.
Bier hast du getrunken?
Ich würde sagen, ich war einfach ein sehr passionierter und motivierter Hobbysportler. Ich habe mich halt in immer was anderes reingetigert. Ich war mal eine Zeit lang so Rudern und dann ein bisschen Calisthenics und alles Mögliche, was mich halt so interessiert hat. Aber es liegt da in der Natur der Sache, dass ich halt Sport studiert habe. Und wenn ich dann einen Kurs belegt habe, habe ich da halt irgendwie Feuer gefangen für irgendwelche anderen Sportarten, die halt immer hintangestellt worden sind. Und habe mich dann halt wirklich überall reingetigert, weil ich einfach den Ehrgeiz gehabt habe, besser zu werden. Und habe das dann aber auch wieder bleiben lassen, so wie Klettern, Klettersteig gehen und so weiter. Habe aber das verfolgt und das war sicher mit Blick auf die zweite Karriere dann kein Nachteil, dass ich viele verschiedene Dinge gemacht habe, also was Beweglichkeit betrifft und Kraftverhältnisse. Aber rein vom Ausdauerlevel oder von dieser Fitness her gesehen war ich, man muss halt rechnen, ich habe jetzt in der Saison 60 bis 61 Kilo gehabt und mein Durchschnittsgewicht in dieser Zeit war 68, 69. Also da liegt schon wirklich was dazwischen. Und mein Lebensstil war natürlich der eines, was ich damals war, eines Junggesellen. Also Party im Vordergrund.
Und da muss ich kurz was dazu erzählen, weil das fällt dir jetzt sicher nicht ein und ich finde das so geil, dass der Raffi mal erzählt hat, er war dann doch viel aus und war in diversen Clubs auch unterwegs und was er da alles getan hat, auf das müssen wir jetzt nicht genauer eingehen, aber er hat gemeint, durch das, dass er dann doch auch aktiv war auf der Tanzfläche und viel gesprungen ist, hat er gemeint, hat er so viel Fußgelenksprünge gemacht, dass das sicher auch gut für die Karriere danach war. Das hat er mir wirklich ernsthaft erzählt und ich meine, vielleicht sag selber noch mal einen Satz dazu.
Ja, also Niki hat auch in vielen Nächten schon Fußgelenksprünge gemacht.
Ja, ich bin umgeknickt im Club.
das war öfter wie einmal der Fall. Mit so einem Knöchel rausgegangen. Aber ich bin dafür überzeugt, dass das auch wieder irgendeinen nicht messbaren Impact gehabt hat auf die Leistung danach. Weil was ich ja gemacht habe, wenn man sich meine World Athletic-Seite anschaut, dass es ja diese Wettkämpfe gibt 2017, wo ich ein 400er und ein 1000er gelaufen bin. Und die waren ja wirklich also aus einem polysportiven Training raus. Und das war halt, der Hintergrund ist dafür halt eine Wette, aber auf die muss ich jetzt nicht näher eingehen. Aber ich bin halt aus dem Stand 49 gelaufen und die Schnelligkeitsausdauer war sicher nicht so brutal, aber die Schnelligkeit war sicher nicht schlecht. Und irgendwo muss das Ding halt herkommen, haben wir gedacht.
Es kommt aus dem Club, aus den Fußgelenksprünge.
Ja, aus österreichische Grüße muss ich das rausschicken. Kommt aus dem Volksgarten.
Das ist doch einfach Talent. Das ist egal, was man macht.
Vielleicht ist es so, aber googelt das mal Plyometrie und so weiter oder Dehnungsverkürzungszyklus, Studien auf PubMed, da wirst du unglaublich viele Studien finden. Das ist extrem gut belegt. Also wer sowas in sein Training einbaut, das wäre jetzt natürlich ein gefährlicher Rat an alle draußen, die uns zuhören, den man nicht unkommentiert stehen lassen kann, weil man extrem limitiert ist, wie viel man dieser Sprünge auf einmal machen kann. Aber die haben sicher einen nicht bestbaren, aber doch einen kläglichen Beitrag geliefert. Ja. Danke, Tobi.
Danke für den Input. Aber nee, ich glaube schon, es ist, man kann es immer so schnell als Talent abstufen und so, aber ich meine, wenn halt Leute sich so viel bewegen, viele verschiedene Bewegungen machen und einfach aktiv ein Leben führen und auch so eine breite Basis haben, dann kann man daraus halt was aufbauen. Du hast es halt zwischendurch irgendwie gemacht, das ist natürlich eine wilde Nummer, aber wie oft hört man denn auch von irgendwelchen 18-Jährigen, die noch nie laufen waren und halt auch eine 1,49 auf 800 rennen oder sowas. Ja, interessant auf jeden Fall. Und du hattest auch keine Ausdauer so richtig trainiert und dann hast du 2021, 2022 erst angefangen, so du machst jetzt Ausdauer.
Ja, also vor allem das Spannende war die Rückkehr in den Sport war ja wieder für die 800 und ich habe ja, ganz detaillierte Aufzeichnungen über jeden Schritt, den ich gemacht habe. Und man kann dort ganz klar sehen, es waren mehr wie 40 Kilometer, wie ich halt wieder angefangen habe in der Woche halt. Und da muss man halt sehen, da waren halt dann doch sehr viele Sprints und Sprünge und so dabei. Also ich habe eher über den Zugang mir halt das wieder erarbeitet, den Zugang zur Leichtathletik oder zum Laufsport. Und wirklich mit Ausdauer habe ich dann Jahr für Jahr halt wirklich immer eins draufgesetzt, kann man sagen. Also vor allem bin ich immer ins Risiko dann gegangen, weil natürlich die absoluten Zahlen so gering waren, war mein Zugang zu sagen, okay, du musst da richtig jetzt Stoff geben, weil manche laufen schon 180 Kilometer für 15 Jahre, die sind vielleicht ohnehin immer unerreichbar, aber man sieht halt schon Zielwerte und ich habe mir gedacht, wieso soll ich nicht auch irgendwann einmal 100 beständig laufen können? Und letztes Jahr waren es im Schnitt über das ganze Jahr gesehen 119 mit allen Wochen und heuer wird das nochmal viel, viel mehr sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich kann natürlich die Zahlen nicht sagen, die am Schluss rauskommen, aber zurzeit mache ich durchschnittlich 175 Kilometer und das ist ein unfassbar großer Sprung. Und das heißt, Ausdauer in dem Sinn, wie du die Frage gestellt hast, habe ich halt in der Zeit nie wirklich trainiert. Ja, mal Radfahren halt dann für einen Monat intensiver, wenn man ein neues Rennrad oder auf den Geschmack gekommen ist, wenn man sagt, aber dann war das gleich wieder weg.
Ja, schon wild, wenn man immer so die verschiedenen Trainingsansätze des Mittelstreckenlaufs vergleicht, so, dann kann man, glaube ich, gibt es wenig Leute auf der Welt, die beide Pole so krass gemacht haben wie du jetzt, ne? Das ist schon interessant. Mhm. Darüber habe ich meine Zulassungsarbeit geschrieben. Ne? Da wäre ich immer wieder gerne mal hier. Hätte ich mal Raphael Palic interviewen sollen.
Bist du im Sommer
beides gemacht?
Ja, bist du im Sommer auch mal längere Wettkämpfe gelaufen?
Als dazu kommen wir jetzt ja noch.
Da kommen wir noch zu.
Ja, ratet mal, wer angekündigt hat, er läuft Hindernis nächstes Jahr.
Jetzt echt?
Jetzt echt, ja.
Was sagst du dazu, Tobi, erstmal, als du es zum ersten Mal gehört hast? Wie war die Reaktion?
Ja, ich habe mir gedacht, der will mich verarschen. Also das ist neulich. Und witzigerweise, wir haben auch, ich meine, er hat schon dann einmal gesagt und dann war es ein bisschen ernsthafter, aber so richtig, dass er das so richtig ernst meint, habe auch ich aus den Medien erfahren. Dann steht auf einmal drinnen, Raphael Palic überlegt, ob er nicht Hindernis läuft und ich denke mir so, jetzt müssen wir mal telefonieren, was ist da los?
Ja, Wahnsinn.
Ja, abwarten. Also zuerst laufe ich mal. Also ich mache noch nichts für die Hindernis, das sage ich gleich dazu, falls die Frage kommt. Und ich mache jetzt eine ernsthafte 1500 Meter oder Meilensaison in der Saison. Mittlerweile werden so viele Meilen gelaufen. Auf meinem Zeitplan steht mindestens eine, vielleicht zwei Meilen in der Halle. Und wenn es gut läuft und die Performances passen für die März-Championships, dann möchte ich gerne einen Dreier laufen in der Halle. Und von dort weg zu sehen, was ich am Dreier kann, mit Hürden-Hindernistraining dann im Frühjahr, kann ich mir vorstellen, wenn spezifische Trainings passen, dass ich Hindernis tatsächlich laufe. Aber das ist alles so ein Step-by-Step.
Ja, musst einfach nur 20 Sekunden draufrechnen.
Hat bei Fritz auch gut funktioniert. Ja. Was ist deine Flachzeit, Tobi, auf 3000? Hast du das?
Ich habe eine Flachzeit, aber die steht nicht im Zusammenhang mit meiner Hinderniszeit. Meine Flachzeit ist aus der Halle und ist bei 8,21.
Jetzt rat mal, was Nickys Bestzeit auf 3000 flach ist.
Ja, gut.
Ja, die wird auch bescheiden sein.
Ich bin lange nicht mehr gelaufen. 8,37.
8,37.
Darf nicht Fritz geschlagen, einfach.
Da war ich vor ihm.
Wahnsinn. Das war in dem Jahr, wo ich danach bei der EM in München war. Was ich da gemacht habe.
Fritz, was ist deine stärkste Bestzeit?
Biermeile in 5.
Ja, außer der Biermeile ist es entweder die 1500 oder die 3000 eigentlich, oder?
Der Marathon ist es nicht.
Der Marathon ist es nicht, nein.
An sich, du warst ein guter, eigentlich bist du ein guter 3000 Meter Läufer.
Ja, also ich habe, vielleicht lasse es euch auch mal einschätzen, also 8,30 auf 3000 und 3,54 auf 1500 sind so die.
Ist beides richtig klasse.
Das, genau, danke. In Österreich wird es für die Top 8 reichen.
Ne? Hey, hey, hier bei den Staatsmeisterschaften. Ne? Seid ihr eigentlich die erfolgreichsten österreichischen Läufer gerade? Waren noch andere Österreicher bei der EM auf der Bahn? Oder vergesse ich da jemanden?
Im Bahnlauf?
Nein. Wir haben ein Halbmarathon-Team gehabt.
Okay.
Aber das ist ja eher wie großer Nominierungswettkampf.
Ja,
ja.
Ja.
Ja, ja, da wird das, war ich glaub getan, da müssen wir das nicht. Nein, das sind alles unsere Freunde, die halten das schon aus. Sind auch gute Leute, muss man wirklich sagen. Die haben ja teilweise richtig gute Marathons.
Ja, ihr habt gute Marathonläufer in Österreich, klar.
Ja, wobei, wenn ich mir jetzt die deutsche Elite anschaue und den Frauenweltrekord, dann müssen sie unsere bei der Nase nehmen.
Ja, aber muss so vor fünf Jahren oder so hatte ich immer das Gefühl, dass die Österreicher
da
fast
ich, ja.
Auf, auf Augenhöhe
waren. Wir haben damals bei der EM in München, nein, in
Berlin?
München war es, oder? Nein, Berlin. In Berlin haben wir eine Marathon-Mannschaftsmedaille geholt. Da hat unser Team die Bronze geholt.
Wow. Ja. Ja, Wahnsinn.
Ich glaube, da habe ich Österreich so richtig auch mit sowas verbunden sogar schon, dass die da immer Straßenlauf immer ein paar gute Leute hatten.
Aber ihr seid ja sogar aufgestellt zur Wahl des Leichtathleten des Jahres, ihr beide, ne?
Genau, dazu wollen wir die Chance sicher auch nutzen. Ja. Wir haben uns als Überlaufen-Podcast natürlich davor besprochen, wie wir das da angehen. Und wir haben sie gedacht, es macht keinen Sinn, wenn man da jetzt die Community irgendwie teilt. Und deswegen haben wir sie darauf geeinigt, dass wir auf mich gehen. Das heißt, das roten alle für mich jetzt bei ÖLV einsteigen und dann Leichtathlet des Jahres Tobias Rattinger.
Und alle, die das jetzt gehört haben, für mich, das hat der Raphael Palitsch gesprochen. Also für mich, Raphael Palitsch, bitte dann.
Nein, das ist bei uns einmal im Jahr gibt es diese Wahl und da wird man nominiert, sobald man ein internationales Rennen, glaube ich, gemacht hat, dann ist man da in dieser Nominee-Liste, aber man kann auch immer, wenn der nicht nominiert ist, auch wählen. Das heißt, das heißt einmal nicht so viel und ich glaube, wir werden das Ding beide nicht holen, aber natürlich freuen wir sich trotzdem, wenn da Leute unterstützen.
Ja, wir haben den Luke Weiß-Heidinger und der wird sicher favorisiert sein von der Experten-Community, weil es ist eine 50-50-Wahl von der prozentuellen Verteilung. Und genau, es wird der Vorstand und so weiter vom ÖLV werden und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, traue mir nichts Falsches sagen, vielleicht aber Medienvertreter, aber die werden Einschätzung abgeben und nachdem der Luke eine Medaille geholt hat bei der Europameisterschaft, wird er wahrscheinlich von den Experten favorisiert sein, selbst wenn wir das noch so stark bewerben. Ja. Das Publikumsvoting wird dem nur nahe kommen können, aber wir geben unser Bestes.
Ich habe gerade schon gedacht, da gibt es ja noch den Werfer, der so gut ist, aber mir ist der Name nicht eingefallen.
Das ist auch ein cooler Name.
Weisheit. Jetzt haben wir ja schon gesagt,
das ist dieser
aber genannte. Aber den stimmen wir nicht
an. Dieser Werfer namens Raphael Palitsch, also wer den Diskuswerfer Raphael Palitsch voten möchte, der soll gern.
Ja, ich meine, ich glaube, wenn wir jetzt richtig penetrant hier überall auf unseren Kanälen Werbung machen würden für Abstimmen, ich glaube, man kann so eine Wahl da gut verfälschen, ne? Muss man schon ehrlich sein. Ich glaube, so groß ist die Community von eurem Werfer da nicht. Aber gut.
Ja, Werfer klingt ein bisschen despektiert.
Euer Werfer.
In Österreich. Können wir da einfach so easy abstimmen?
Ja, muss man sich irgendwie anmelden oder so?
Ich habe nur eine E-Mail-Adresse, die man dann auch danach nur bestätigen muss. Das heißt, pro E-Mail-Adresse einmal voten.
Und eine Domain mit .de ist da jetzt kein Problem?
Nein, das sicher ist nicht. Es geht ja weit über die Grenzen Österreichs hinaus, die Fanbase der Österreicher.
Ist ja bitte. Weltweit.
Seit heute auf jeden Fall.
Ja, Raffi hat ja gerade schon erzählt, was so die Pläne der nächsten Wochen sind. Willst du auch nochmal erzählen, Tobi? Es wurde jetzt hier angedeutet. Also erstmal, wo stehst du gerade im Leben? Wo willst du hin im Leben?
Tobi, du kannst auch gerne noch so eine emotionale Geschichte erzählen, wie der Raffi, wenn du sie auch auf parat hast.
Da werde ich mir jetzt nicht versuchen, weil die Latte liegt hoch und der Raffi ist einer, der da dann gerne ein bisschen ausschweift und der hat natürlich auch schon ein paar Lebensjahre mehr am Buckel, wo er aus denen er erzählen kann. Aber ganz kurz, ich bin gerade in meinem klinisch-praktischen Jahr oder bei euch heißt es nur praktisches Jahr oder PJ vom Medizinstudium und bin noch bis Mitte März circa da dabei. Das heißt, ich arbeite ganz normal im Krankenhaus momentan, seit August wieder. Habe davor eben für die EM-Quali und die Vorbereitung dafür Pause eingelegt und bin dann eben Mitte März fertig mit dem Medizinstudium und bin gerade dabei, mir die Phase danach zu organisieren, wie das weitergehen kann. Wie ich vorher schon mal kurz gesagt habe, ist doch nicht so, dass ich jetzt den Leistungssport links liegen lassen kann, sondern ich würde schon ganz gerne noch weitermachen Und im besten Fall würde ich sogar noch bis 2028 das Ganze als längerfristiges Ziel ins Auge fassen, weil ich doch glaube, mit der Steigerung von dem Jahr, dass da was möglich sein kann Richtung Olympische Spiele. Und werde jetzt, ich kann noch nicht zu viel sagen, wie es genau weitergeht, aber ich muss mir natürlich finanziell aufstellen, überlege auch, ob ich vielleicht geringfügig irgendwo ein bisschen was nebenbei im Krankenhaus arbeiten kann. Aber es wäre der nächste Schritt in der Ausbildung, wäre das Basisjahr, wo ich dann ganz normal arbeite mit Nachtdiensten und da ein bisschen unflexibel bin. Und das möchte ich einfach nur ein bisschen ausschieben, um dem Leistungssport noch ein bisschen nachzugehen, weil ich der Meinung bin, dass ich das jetzt kann und in 5 Jahren immer. Und arbeiten werde ich noch lang genug in meinem Leben. Deswegen ist die Entscheidung jetzt mal so gefallen. Wie das dann genau ausschauen wird, kann ich noch nicht sagen. Aber sagen wir, das Feuer brennt auf jeden Fall für den Sport momentan. Für die Ausbildung natürlich auch. Ich mache das auch gern, aber ich glaube, das kann im Gegensatz zum Sport leichter noch ein bisschen warten.
Ja, du, es ist spannend, weil du natürlich an einem ähnlichen Punkt im Leben stehst wie ich und wie Brian aus unserem Team und wie Nick und halt so ein bisschen
Claudio
gerade.
Auch, wie Claudio, ich eigentlich auch.
Ja. Außer unser Vollprofi hier links neben mir, ne? Und natürlich, du hast wahrscheinlich die gleichen Gedanken im Kopf wie wir. Und aber ich finde es sehr cool, dass du dich da trotzdem traust, dich hineinzustürzen. Und genau wie ich, ich habe ja auch genau diesen Dienst halt als Lehrer jetzt, dass ich halt mein nächster Schritt wäre dieser Dienst, wo ich extrem viel zu tun habe, unfassbar viel vorbereiten, arbeiten müsste und es geht sich einfach nicht aus, so wie ihr sagen würdet.
Es geht sich nicht aus. Aber das Gute ist ja, Niki, die Ausbildung, die man hat, die nimmt dann keiner mehr und ich weiß nicht, ich glaube, bei Lehrern, wenn es in Deutschland ähnlich ist wie in Österreich, dann werden Lehrer eh gesucht. Ja. Ich glaube, bei Ärzten ist es nicht viel anders. Das heißt, natürlich muss man 100% all-in gehen im Sport, aber man hat den Ausweg doch immer, dass man wahrscheinlich relativ gut mehr einen Job findet und sollte es nichts werden, sollte eine Verletzung daherkommen, sollte die Lust auf einmal verfliegen oder sonst was, hat man eben diese andere Option und das ist schon sehr, sehr viel wert und ich glaube, da sind wir in einer guten Position. Wir haben zwei schöne Wege, die man einschlagen kann.
Ja. Ich glaube, das hat Niki sehr gut jetzt gemerkt, wie gesucht Lehrer sind, dass ich da wenig Sorgen machen muss, dass es schnell einen Weg dahin gibt, ne?
Aber da sind wir echt auch genau am gleichen Punkt, dass wir halt jetzt so zufrieden sind. Wir haben jetzt unsere Ausbildung quasi geschafft und die Fallhöhe ist gering, weil halt ja, man wird immer einen Job finden, wo man nicht, du erst recht nicht am Hungertod nagen wirst. So. Und ich glaube auch, dass hier Lehrer und Lehrerinnen sehr gesucht bleiben, wenn ich immer meinem Kollegium erzähle, wieso ich jetzt aufhöre mit dem, was ich gerade mache, dann wird immer ein bisschen verdutzt geguckt und so.
Ja, und, ich kenne das auch.
Dann weiß ich immer nicht, ob ich jetzt ausholen soll mit Sport oder ob ich es einfach direkt lasse und einfach nur sage, ich war in Urlaub.
Das würden die Leute wahrscheinlich sogar noch eher feiern, dass sie sagen, genau, jetzt bist du jung, schau dir was von der Welt an.
Ja,
aber wenn
genau.
du sagst, du machst jetzt Leistungssport, dann sind sie so, mach doch was Gescheites. Außer es ist Fußball, dann wird es funktionieren.
Ja, nein, so ist das jetzt eigentlich auch nicht. Heute habe ich 2 Kiddies getroffen, einfach als wir Dauerlauf gestartet haben. Die waren ganz beeindruckt, weil wir da zu viert lang gejoggt sind in unseren sportlichen Outfits. Ich glaube, wir haben den ersten Teil unseres Podcasts geschafft, oder? Wir wollen euch natürlich unbedingt dazu anhalten, auch den zweiten Teil anzuschauen, und zwar bei den Jungs drüben eben. Da müsst ihr einfach nur entweder den Link hier unten in unserer Videobeschreibung angucken oder ihr sucht bei Spotify Überlaufen, aber ich glaube, wir werden es auch oft genug teilen. Und da gibt es ein wenig mehr Spiel und Spaß gleich, den wir zusammen erleben werden und nicht so viel sinnloses Gerede. Und da freue ich mich drauf. Ihr könnt jetzt noch Tschüss sagen zu unserer Community, aber die kommen natürlich zu euch rüber, also müsst ihr eigentlich nicht Tschüss sagen. Nein, sagt nicht Tschüss.
Ja, wir sagen bis
gleich.
Bis gleich.
Wir können noch sagen, dass da noch ein krasses Geheimnis gelüftet wird.
Krasses Geheimnis wird gelüftet und wir spielen auch zum ersten Mal ein Spiel, was wir schon auf Patreon immer gespielt haben. Wir dürfen uns den spannenden A- oder B-Fragen stellen. Was heißt das wohl, ne? Wow, das war jetzt hier. Blockbuster-Teaser. Ja. Na gut, dann bis gleich.